Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Die Probleme mit dem Medical beim LBA. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins, und mehr über unser Heft liest ihr unter www.fliegermagazin.de/heft. Diese Folge des Fliegermagazin-Podcasts ist die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion, die ich auf der Aero 2024 in Friedrichshafen moderiert habe. Dabei ging es um die Medical-Probleme beim Luftfahrtbundesamt und ich habe mit Experten darüber geredet, wie dort der Stand der Dinge ist. Hier ist der Mitschnitt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Und noch viel mehr Dank natürlich, wenn ihr Abonnenten des Fliegermagazins seid, damit unsere Arbeit unterstützt und letztlich auch diesen Podcast erst möglich macht. Und für diejenigen von euch, die noch nicht Abonnent sind, vielleicht ist das ein Grund von vielen guten Gründen, Abonnent des Fliegermagazins zu werden, unsere Arbeit zu unterstützen und jeden Monat ein prall gefülltes Heft zu bekommen mit spannenden, interessanten und lehrreichen Geschichten rund ums Fliegen. Unser besonderes Angebot an euch: Ihr erhaltet das Abo mit 25% Rabatt und dazu noch ein Geschenk. Alle Details unter www.fliegermagazin.de/Podcast-Abo. Nochmal: www.fliegermagazin.de/Podcast-Abo. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Borchert vom Fliegermagazin. Wir wollen jetzt ein bisschen sprechen über die Medical-Problematik in Deutschland. Dazu habe ich drei Herren aufs Podium gebeten. Nehmt ruhig Platz. Nämlich einmal den Frank Dörner, Rechtsanwalt, Dr. Michael Erb von der OPA Germany und Dr. Jürgen Knüppel, Fliegerarzt. Vielen Dank fürs Kommen. Schönen Dank, dass ihr da seid. Am Anfang vielleicht die Frage, die schon gestellt wurde, nämlich: Ist denn auch jemand vom LBA da? Und ich muss sagen, mein Fehler, ich muss gestehen, dass ich noch nicht mal, wie soll ich sagen, also ich habe noch nicht mal gefragt. Und das ist natürlich ein Fehler, das ist unverzeihlich, den nehme ich auf mich. Aber meine Erwartungshaltung war so, dass ich noch nicht mal die Frage gestellt habe. Mein Fehler. Bitte ich um Entschuldigung. Ich hoffe, dass wir drei, vier jetzt hier auch ein bisschen was Sinnstiftendes veranstalten können. Viele im Publikum wissen es vielleicht, es gab ja eine Petition der drei Verbände, DAEC, DULF und eben AOPA Germany, an das Verkehrsministerium, wenn ich es richtig weiß, weil es zu Problemen bei den Medicals mit der Luftfahrtbehörde kam. Und vielleicht, Michael, könntest du mal ein bisschen erklären, worum es da eigentlich geht, was das Problem ist?
Ja, in der Tat. Die Medical-Fragen sind bei diesen drei Verbänden, DRC, DULF, AOPA, diejenigen Probleme gewesen, die halt am häufigsten von Mitgliedern vorgetragen wurden. Und es verging kaum ein Tag, wo Pilotinnen sich bei uns nicht gemeldet haben und gesagt haben, dass ihr Medical schon seit Monaten auf Eis liegt und dass sie keine Antwort bekommen und nicht fliegen können. Waren auch einige Berufspiloten dabei, bei der AOPA, unserem Klientel halt, nicht ganz so häufig vertreten eigentlich und dann auch vor Verzweiflung nicht wussten, wie es weitergeht. Und daraufhin haben wir uns nach verschiedenen Kontakten mit dem LBA, der LBA-Präsident Mendel hat auch bei uns mal einen Vortrag gehalten, zu der ganzen Problematik auch sehr transparent beschrieben, wo es da klemmt, aber offensichtlich hat man halt dann über einen längeren Zeitraum das nicht abstellen können. Und deshalb haben wir gedacht, wir wenden uns mal an die Öffentlichkeit, sammeln Online-Unterschriften. Das hat auch ganz gut geklappt. Wir haben annähernd 20.000 Unterschriften bekommen von Betroffenen. Und das hat offensichtlich Wellen geschlagen. Und jetzt müssen wir sehen, wie es dann weitergeht.
Dr. Jürgen Knüppel, noch mal kurz zum Sortieren. Normalerweise entscheidet ja der Fliegerarzt, Medical oder nicht oder so. Da ist das LBA, glaube ich, in dieser Problematik gar nicht involviert. Vielleicht mal so zwei, drei Beispiele. Wann muss es denn dann ans LBA gehen, damit die irgendwas entscheiden?
Also das Interessante ist, dass eigentlich jedes Medical von der Rechtslage überprüft werden muss, ob das in Ordnung ist. das kann auch ganz normale Medicals sein. Und dadurch entsteht natürlich ein Arbeitsaufwand, dass die jedes Medical praktisch sich angucken müssen. Das ist nichts Besonderes. In Amerika ist es zum Beispiel auch so, dass jedes Medical, was übers Internet reingeschickt wird, überprüft wird. Nur die haben natürlich Hightech, die legen den alten Fragebogen über den neuen und da sitzen ein paar Damen, die gucken nur, ob da irgendwo eine Änderung ist. Und diese Änderung war übrigens ein entscheidender Punkt bei dem Germanwings-Fall, wo der Pilot dann nachgewiesen wurde, dass er einmal gelogen hatte bei der psychischen Untersuchung.
Okay. Frank Dörner, du vertrittst im Zweifel nicht nur Piloten, sondern auch Fliegerärzte, die solche Schwierigkeiten haben. Was ist da so der typische Ablauf? Also was für Probleme entstehen dadurch, dass man dann erstmal kein Medical kriegt? Und wie beseitigt man das?
Ja, Michael Erb hat es vorher schon beschrieben. Also es vergeht keine Woche, wo nicht irgendjemand anruft und sagt, er hat ein Problem mit Medical. Entweder weil eben der Fliegerarzt gesagt hat, er muss konsultieren.
Medical konsultieren ist das, wo man dann beim LBA fragt.
Genau, anfragt, wie es weiter behandelt werden soll. Oder es wird eben gleich verwiesen, Medical Klasse 1 zur Entscheidung beim LBA. Und ab da ist die Gefahr bei uns latent hoch, dass es zu gigantischen Zeiträumen kommt. Mhm. Also das größte Problem ist einfach die Bearbeitungszeit. Also die Leute rufen an und sagen, ich habe eigentlich alles beieinander, ich habe vielleicht auch schon ein Fachgutachten abgegeben und jetzt warte ich seit einem halben Jahr. Und wenn ich dann beim LBA anfrage, wie es denn mit der Bearbeitung, mit der Erteilung dann aussieht, dann bekommt man so eine Standardantwort. Bitte fragen Sie nicht noch mehr nach, weil das verzögert nur die weitere Bearbeitung. Klingt manchmal ein bisschen bedrohlich. Das Thema ist einfach, dass die Leute vor allem mit der Bearbeitungszeit ein gigantisches Problem haben. Und das sind eben nicht nur die Flieger selber übers Medical, sondern es sind auch die Fliegerärzte, die ja auch, um ihre Praxis betreiben zu dürfen als Fliegerarzt, die haben dort auch bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Die müssen ihre fliegerärztliche Zulassung auch wieder revolvierend erneuern oder ziehen mal ihren Praxisraum um oder tauschen Instrumente aus oder sonst irgendwas. Und wenn es da zu irgendwelchen Friktionen kommt, dann dauert das unter Umständen so lange, dass die Genehmigung abläuft und die Leute einfach da sitzen und sagen, ich kann nicht weiterarbeiten. Also ich kann nicht nur weiter fliegen, weil ich das Medical nicht bekomme, sondern ich kann als Fliegerarzt gar nicht mehr weiterarbeiten. Und der reine Zeitlauf ist das größte Problem. Und die Ideen, die dann schnell entstehen, kann ich vielleicht jetzt noch zu einer anderen Behörde gehen. Das geht ja ganz prinzipiell in Europa, dass ich mir einen anderen Zuständigkeitsstaat aussuche und dann sage, naja, so rein um Sprachbarrieren nicht aufkommen zu lassen, da gehe ich halt zum Beispiel zur Ausdruckkontrolle nach Österreich.
Das geht auch als deutscher Pilot.
Das geht. Die Österreicher sind wahnsinnig schnell und auch sehr kundenorientiert. Die am Telefon, die kriegt man dran und mit denen kann man reden. Und die sagen einem dann auch, woran es hapert oder fehlt. Und dann läuft es auch wieder darauf hinaus. Die brauchen die Daten vom LBA, also insbesondere den kompletten medizinischen Akt. Und dieser medizinische Akt, der ist gespeichert in MPIC, das ist das System, was eigentlich flächendeckend in ganz Europa verwendet wird, aber das MPIC ist eine Software, was zwar jeder Staat verwendet, jeder EASA-Staat, aber mit unterschiedlichen Programmständen auch.
Ja.
Und es kann nicht elektronisch übertragen werden, also es wird jetzt nicht von MPIC Deutschland auf MPIC Österreich übertragen. Es wird ausgedruckt, verschickt, eingescannt, wieder reingenommen. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Und es bleibt so viel Zeit auf der Strecke, dass die Leute einfach komplett verzweifelt sind. Und wenn die Lage schon mal recht verfahren ist, dann ist es, läuft es eben oft auf eine Konfrontation raus mit der Behörde und gegebenenfalls dann eben im Verwaltungsgericht in Braunschweig. Wobei man da unter Umständen vom Regen in die Traufe kommt.
Und das heißt, dann würde man irgendwann zu dir gehen und sagen, jetzt möchte ich rechtliche Schritte einleiten und welche sind das dann? Also welche rechtlichen Mittel habe ich überhaupt?
Also wenn ich eine Entscheidung des LBAs habe, wo drin steht, untauglich für alle Klassen, dann fakultativ steht auf dieser Entscheidung noch hinten drauf, dagegen kann Widerspruch geführt werden. Gut, dann kann ich Widerspruch einlegen, dauert dann nochmal 6 Wochen. Entscheidet nicht die gleiche Person beim LBA, aber es entscheidet das LBA. Und es kommt ganz selten was anderes dabei raus. Und danach muss ich dann eine Anfechtungsklage zum Verwaltungsgericht in Braunschweig erheben. Das findet alles dann in Braunschweig statt, also bei einer Kammer. Die Kammer ist auch hoffnungslos überlastet, weil die nicht nur Luftfahrt macht, sondern viele andere Sachen auch noch. Und die Verfahrensdauer, also dann über eine Klage, muss man mit der Verfahrensdauer so bis 3 Jahre rechnen.
Hey, das ist lang.
Und es gibt natürlich Möglichkeiten des sogenannten einstweiligen Rechtsschutzes. Da bekommt man aber in der Luftfahrt selten eine Chance, dass dieses eigene private Interesse, dieses überwiegende öffentliche Interesse an der Sicherheit der Luftfahrt überwiegt. Also das ist, muss man ehrlicherweise so sagen, dass also einen Mandanten seriös dazu zu raten, komm, da streiten wir jetzt mit dem Verwaltungsgericht, da kriegen wir dann schnell dein Medical für dich oder deine Zulassung als Fliegerarzt, die kann man seriös nicht abgeben, diese Empfehlung, weil die Verfahrensdauer beim LBA ist schon beachtlich und die Verfahrensdauer beim Verwaltungsgericht Braunschweig, und das ist das einzig Zuständige dafür, die ist noch beachtlicher. Also da ist so die normative Kraft des Faktischen. Ich werde ausgebremst bei der ganzen Geschichte. Und das heißt, viele Piloten überlegen sich in Anführungsstrichen zu Recht, vielleicht lege ich meine Lizenz gleich mal in einen anderen Zuständigkeitsstaat. Ist ein bisschen Armutszeugnis, ehrlich gesagt, aber eine durchaus nachvollziehbare Reaktion.
Michael, habt ihr aus eurer Erfahrung, sowohl aus den Berichten der Mitglieder bei euch, als auch aus dem, was ihr ja in euren Nachbarschaftsverbänden, zum Beispiel Europa Österreich oder so, erlebt, also was ist das große Problem bei uns, scheint das große Problem zu sein, und wie lösen das andere, wie ist das bei anderen Ländern?
Also wie genau die anderen Staaten das lösen, kann ich nicht sagen. Aber es gibt in Europa keinen anderen Staat, der diese Probleme hat beim Medical, wie wir. Ich habe auch mal mit meinen österreichischen Kollegen gesprochen. Da gibt es auch einen Flugmediziner, der ehemalige Präsident der Europa Österreich. Und der sagt, wenn ich hier ein Problem habe, dann rufe ich halt bei der Ausflugkontrolle an. Da gibt es 3 Ärzte. Und dann sagen wir, ja, wir haben das und das und das Problem, was machen wir am besten? Also wir meinen das, das oder das. Ach ja, mach doch mal das. Und ja, wenn ihr fertig seid, dann schickt doch einfach mal den Bericht drüber, und dann hat man halt auch bei relativ komplizierten Fällen am gleichen Tag ein Medical ausgestellt bekommen. Ist natürlich toll, aber bei uns klappt es offensichtlich nicht und klappt seit Jahren nicht. Aber die gute Nachricht ist jetzt, dass die Politik reagiert hat. Meine ist ja auch bekannt, morgen ist er bei uns mit auf der Bühne hier. Manuel Höferlin ist ein Bundestagsabgeordneter, der auch ein PPL hat und noch das gleiche Parteibuch wie der Bundesverkehrsminister. Und er hat ihm gesagt, ja, die haben da tatsächlich ein Anliegen, das stimmt so. Und ein Staatssekretär hat sich da jetzt auch der Sache angenommen. Und offensichtlich gibt es da jetzt Möglichkeiten, innerhalb des Budgets des Luftfahrtbundesamtes da noch zusätzliches Personal einzustellen. Es gibt ein Problem, halt auch Fliegerärzte zu finden, die im öffentlichen Dienst arbeiten wollen. Das wird nicht so gut bezahlt, und als Arzt sieht man da halt auch seine Patienten nicht. Ist ja vielleicht auch nicht der Traumberuf eines jeden Arztes, aber es tut sich jetzt dort was. Und wir hoffen, dass halt nach den Versprechungen jetzt auch Taten folgen und dass halt dann der Bestand an unbearbeiteten Medical-Anfragen endlich da mal auf normales Maß reduziert wird. Und danke nochmal an all diejenigen, es sind ja fast 20.000, die uns hier unterstützt haben, und auch ungefähr 5.000 Kommentare haben wir hier bekommen. Das waren jetzt auch nicht die man sonst kennt vom Wutbürger, der jetzt hier wutschnaubend da mal Dampf ablässt, sondern das waren halt ganz dezidierte Kommentare zu 99%, die halt wirklich die Problematik beschrieben haben und wie die Leute drunter leiden. Und das kann es einfach nicht sein. Es ist halt einfach eine Form des Verwaltungsversagens, ja, das wir halt hier haben. Frank Dörner hat es ja geschildert, dass da die Gerichte schon abwinken und einfach auch nicht mehr nachkommen.
Ja. Jürgen, hat man als Fliegerarzt, also ich meine, eigentlich haben ja alle die gleichen EASA-Vorschriften in Europa, da müsste ja eigentlich alles gleich laufen. Und dann hast du ja auch noch aufgrund deiner Historie einen Blick auf, wie es in der FAA läuft und so weiter. Machen wir es in Deutschland überflüssig kompliziert? Machen wir es in der EASA überflüssig kompliziert? Wie schätzt du das ein, im internationalen Vergleich quasi?
Also es ist ja eine individuelle Angelegenheit der Nation, wie man darauf reagiert. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel in die EASA-Regel habe, dass die Behörde prüfen muss, ob die alles richtig machen, dann tun die einen wegen mir ein stichwortartig das machen und die anderen sagen, nein, wir interpretieren das so, wir müssen es bei allen machen. Mhm. Da entsteht schon mal eine Diskrepanz allein in der Arbeit. Das Zweite ist, dass man eben auch individuell in der Führung mehr drauf achtet in den verschiedenen Staaten. Zum Beispiel in einem zentralistischen Staat wie Frankreich zum Beispiel gibt es eine Institution oben, während wir haben das Problem, EASA hat gefragt, wer ist in Deutschland zuständig für unsere Informationen? Und dann sitzt da mein Freund Rudi Schulgraf, der sagt, du, die Deutschen haben da gesagt, haben 16 Länder, verfassungsgemäß müssen wir die alle individuell anschreiben. Da habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Das sagt, wem gehört der Frankfurter Flughafen? Der hessischen Landesregierung. Das spielt zwar hier erstmal keine Rolle, aber es im Bewusstsein des Ganzen spielt es eine Rolle, weil natürlich unser Verkehrsministerium, die sind so weit weg von all diesen Dingen normalerweise. Nur beim LBA sind sie natürlich direkt vorgesetzt. Aber trotzdem führt das auch dazu, dass die Dienstaufsicht nicht so gut ist. Andersrum, wenn dann irgendwas im LBA passiert, dann wird das versucht, erstmal intern zu regeln, bis es dann irgendwann beim Ministerium aufkommt. Und dann ist der Sachbearbeiter im Ministerium, ein Jurist, der ist dann teilweise vollkommen überrascht worden. Dann war aber die Sache schon 10-mal in den Brunnen gefallen. Und auch diese juristische Aufarbeitung des Ganzen ist natürlich schwierig, wenn ich einmal die Abteilung Flugmedizin habe. Die sind wiederum in einem anderen Abteilung unterstellt. Der Vorgesetzte mischt ja auch mit. Das heißt, bis dann der Chef vom LBA das mitkriegt, dann wird das ja immer formeller. Und bevor der im Ministerium das mitkriegt, dann dauert das auch sehr lange. Also es gibt sehr große Unterschiede, gerade auch mit den Österreichern. Wir treffen uns ja immer bei der EASA. Der sagt, ich verstehe nicht, was bei euch los ist. Also wir wissen nicht alles, was da schiefläuft. Aber es ist sicher eine organisatorische Sache.
Ja. Sind es auch die Regeln, die zu kompliziert sind im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den FAA-Regeln? Also sind die einfacher? Ist das eine Thematik?
Also die Regeln sind erstmal für alle gleich.
Ja.
Und das Interessante ist, dass wir in dieser EASA Medical Expert Group sitzen wir mit 40, 50 nationalen Repräsentanten zusammen. Und da passiert das schon mal, dass man sagt, wie macht ihr das denn? Mhm. Beispiel intraokulare Linsen, das sind diese Linsen, die man einbaut. Da wurde dann gesagt, wir entscheiden in dem Fall speziell nein. Und dann höre ich plötzlich, die Schweizer haben das trotzdem erlaubt. Dann sage ich, was soll das denn jetzt? Wieso habe ich den angerufen, den Kollegen? Ich sagte, ja, das war keine medizinische Entscheidung, das war eine Entscheidung des Parlaments. Das heißt, es gibt also durchaus noch Möglichkeiten, dass das national unterschiedlich gehandelt wird.
Ja, okay. Michael, in welchem Zeithorizont erwartet ihr euch sozusagen eine Änderung in wo tatsächlich was passiert? Weil das dauert ja, nicht? Also wenn man Leute einstellen muss, wenn man da irgendwie Prozesse ändern muss und so weiter, das kann ja durchaus ein bisschen dauern.
Ja, da fällt mir der Spruch ein, Prognosen sind immer dann schwierig, wenn sie in die Zukunft gerichtet sind.
Schon.
Aber ich denke, dass halt schon relativ mittelfristig die Durchlaufquote sich erhöhen wird. Nur was das für einen Einzelfall bedeutet, je nachdem, ob man im Aktenstapel oben oder unten ist, spielt da sicherlich eine große Rolle. Aber wir gehen schon davon aus, dass halt in den nächsten Monaten anders gearbeitet wird und schneller gearbeitet wird als bislang.
Ja.
Aber wie gesagt, was das für den Einzelfall bedeutet, ist halt ganz schwierig vorherzusagen.
Franke, bei dir klang das eben an, sozusagen die Empfehlung ist vielleicht zu viel gesagt, aber durchaus die Überlegung, in ein anderes Land zu verlegen. Das kann man nur machen, bevor es zu einem
zu einem Konsultationsprozess beim LBA gekommen ist? Oder kann man das auch sozusagen mittendrin machen?
Rein theoretisch kann man das auch mittendrin machen, aber das erleichtert dann den Umzug, das nach in den anderen Zuständigkeitsstaat nicht, weil der muss ja dann die gleiche Entscheidung originär treffen. In manchen Fällen geht es auch gar nicht. Also diese Idee, ich verlege meinen Zuständigkeitssitz in einen anderen Staat, diese Idee kann zum Beispiel kein Fliegerarzt verfolgen. Ja? Weil man könnte sich auch überlegen, ich gehe unter die Aufsicht der ACG, also Ausdruckkontrolle als Fliegerarzt, das funktioniert leider nicht, das haben wir nachgeschaut. Als Pilot kann ich das machen, das sollte ich in Anführungsstrichen, wenn ich irgendeine Befürchtung habe, dass es irgendwelche Friktionen gibt bei meinem Medical, bei meiner Lizenz, bei der ZIP, und ich habe so das Gefühl, ich brauche einen schnelleren Ansprechpartner, dann ist diese Überlegung legitim und die ist auch nicht schwierig. Also das begleiten wir relativ häufig, da brauchen wir auch nicht zwingend Begleitung dazu. Also diesen Umzug, das ist zunächst mal eine formale Geschichte. Allerdings, wenn dann, und das ist vor allem bei älteren Piloten, die schon lange eine medizinische Akte haben, wenn dann irgendwo irgendein ärztlicher Bericht fehlt, der wird dann nachgefordert und da gibt es unter Umständen den Fliegerarzt nicht mehr oder dessen Dokumentation nicht mehr. Dann wird es nochmal wieder, da gibt es x Rückfragen und irgendwann, weil also Deutschland muss quasi die Akte übertragen mit einem Vermerk, jawohl, hier ist alles vollständig erfasst, passt so, bitte hier übernehmen. Und wenn das nicht vollständig ist, dann gibt es eben auch bei diesem Umzug Friktionen. Also das ist das. Also ich will jetzt da überhaupt keine Werbung dafür machen, früh genug umzuziehen, sondern wir haben ja auch andere Mittel tatsächlich. Ich meine, das sind politische Mittel, das sind Mittel aus, dass die Verbände aktiv werden, Multiplikatoren einsetzen aus der Politik, aus der Verwaltung. Und natürlich haben wir auch rechtsstaatliche Mittel hier in Deutschland, um zu sagen, ja, also das ein oder andere, was verwaltungstechnisch vielleicht irgendwann schief geht, das lassen wir klären über ein Widerspruchsverfahren, über ein Klageverfahren. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, das sind aufwendige Verfahren, die unter Umständen sehr lang dauern.
Ja. Jürgen, du wolltest noch.
Ja, es ist interessant, du siehst das noch ein bisschen anders aus deiner Erfahrung. Es ist tatsächlich so angelegt, dass jeder Pilot in ein anderes Land gehen kann. Und es wird auch teilweise inoffiziell in unserer Wolke empfohlen, geht da und dahin. Beispiel ist das Medical Center in Salzburg, wird exzellent geführt von hervorragenden Fachleuten. Und man darf nicht vergessen, die haben natürlich den Kontakt auch zu unserer Behörde. Das heißt, unsere Daten sind im Prinzip europaweit überprüfbar. Also es ist natürlich schon eine schwierige Sache, wenn man weiß, dort habe ich Schwierigkeiten, es kann ein halbes, dreiviertel Jahr dauern und woanders kriege ich das innerhalb von wenigen Tagen.
Ja.
Aber das ist ein Thema, was europaweit diskutiert wird, weil natürlich die Links teilweise ein bisschen schwierig sind. Und es gibt zum Beispiel speziell für Leute, die so ein Ärztehopping machen, weil sie irgendwas zu verbergen haben, hat die EASA eine Liste, die dann auch zugänglich ist, dass man nachprüfen kann, ist der irgendwie schon auffällig geworden. Das gilt natürlich nicht für die Luftsportler, sondern primär für die Airline-Pilots.
Klar, ja. Wobei es bei Airline-Piloten bei solchen Verzögerungen ja auch wirklich um was geht, oder Frank? Also da geht es halt um deren, also gut, bei uns ist es nur in Anführungsstrichen Hobby, aber bei einem Berufspiloten, bei dem sich das auf ewig verzögert, geht es ja richtig um Geld und berufliche Zukunft, ne?
Ja. Tatsächlich tauchen die Fälle auch weniger auf. Die Lobby ist eine andere.
Ach so, okay.
Also mal so ein ganz ketzerischer Gedanke. Mhm. Und ich sage ja, die Anfragen, die auch zu uns kommen, sind ja eigentlich selten juristisch. Es sind medizinische Fragen. Mhm. Ja? Also als erstes brauche ich jemanden, der fachlich beurteilt, geht es medizinisch unter Beachtung Part Med und den AMCs, die dazu erlassen wurden? Da ist übrigens die Rechtsauslegung nicht gleich. Ja? Also da sind die Länder auch durchaus unterschiedlich unterwegs. Die rechtlichen, verfahrensrechtlichen Schritte, die können wir alle begleiten, das können wir alles machen. Die sind aber tatsächlich vom Schwerpunkt her stark in der Privatfliegerei angesiedelt. Ah,
ja.
Also
ja.
Kann an unserer Kanzlei liegen, keine Ahnung. Ja. Vielleicht wenden sich die Berufspiloten an, keine Ahnung, aber es ist auffällig.
Ja, okay. Jürgen.
Also interessant ist zum Beispiel, dass das Aero Medical Center in Salzburg jetzt in den USA eine EASA medizinische Tauglichkeitsuntersuchungsstelle aufmacht. Mhm. Weil eben es in den USA auch Leute gibt, die EASA-dependent arbeiten. Was die Preise betrifft, das ist natürlich ein Riesenthema. Wir haben das mal im Luftsport überprüft. Du hast also Preiseunterschied zwischen 50 und 500 Euro, was natürlich die Luftsportler wahnsinnig aufregt. Und das verrückteste Beispiel einer solchen Preisgestaltung ist in Finnland gewesen, wo die Finnen gesagt haben, wenn du ein Medical hast, dann will die Behörde auch nochmal 200 Euro haben. Worauf die Finnen gesagt haben, das spielen wir aus, wir gehen nach Estland, lassen uns da ein Medical machen und dann dürfen sie diese 200 Euro nicht erheben.
Ah ja.
Also es ist schon interessant, was so europäisch da passiert.
Ja. Ich würde gerne das Panel für Fragen öffnen. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die jetzt gerne an unsere Experten stellen und ich komme mit dem Mikro zu Ihnen. Bitte sehr.
Schönen guten Tag, die Herren. Eine persönliche Frage betrifft mich selber. Ich bin Berufspilot, nicht mehr bei der Linie beschäftigt, war es auch nie, bin aber Flugausbilder, also FI. Habe im August, wurde das Medical fällig. Ich bin seit 5 Jahren, die letzten 5 Jahre, hatte jedes Jahr immer die Klasse 1 beantragt und mein Vorgesetzter, also Flugschulenleiter, sagt, warum machst du die Klasse 1, brauchst du nicht mehr, du fliegst nicht mehr gewerblich. Also Klasse 2 beantragt. Dann habe ich bis Ende des Jahres 2003 gewartet. Es kam nichts, dann habe ich meinen Flugmediziner angerufen, der hat mir gesagt, ja, ich weiß nicht, was los ist. Dann habe ich das LBA angeschrieben und dann kriegte ich per E-Mail eine Nachricht, wir haben Personalmangel. Das nach fast 4 Monaten. In der Zwischenzeit war meine Klasse 2 abgelaufen, aber der Lappe war noch gültig. Dann sagt der Ausbildungsleiter, ja, erkundige dich erstmal beim Luftamt Süd, ob du mit dem Lappe PPL ausbilden darfst. Luftamt Süd sagt nein, dazu brauche ich den mindestens Klasse 2. So, also durfte ich da nicht weiter meine Schüler ausbilden. Die haben gewartet. Momentan herrscht absoluter Fluglehrermangel überall, nicht nur bei uns in Augsburg. So, dann habe ich das LBA drei verschiedene Instanzen dort angeschrieben, mich darüber beklagt. Als Antwort habe ich dann von einem Flugmediziner bekommen, ich müsste einen Hearing-Test machen mit einem Fluglehrer oder Flight-Mediziner, Flug-Examiner. Ein Hearing-Test, der muss bestätigen, dass ich noch gut höre. Habe ich gemacht. Dann kam als nächstes, ich müsste den MRT machen. Vom Kopf, von beiden Ohren, habe ich gemacht für 900 Euro. So, dann habe ich es immer noch nicht ausgehändigt bekommen und dann waren jetzt mittlerweile 6 Monate vorbei, dann habe ich den Rest bekommen, also wieder bis zum 18. oder 19. August darf ich nur noch fliegen mit Klasse 2, aber habe den Lappe nicht mehr, was noch ein Jahr weitere Gültigkeit, haben sie weggestrichen. Das heißt also mit anderen Worten, dann kam noch dazu, ich muss ein Hörgerät tragen. Bis heute alle Sachen sind da gewesen, also beim HNO-Arzt, der hat bestätigt, dass ich kein Hörgerät brauche, wurde ignoriert. Drin steht, ich muss ein Hörgerät tragen, habe ich bis heute nicht getragen, meine Kopfhörer genügen. Und der mit mir den Hearing-Test gemacht hat, auch ein Kollege, ein Fluglehrer, der sagt, du hörst ja besser als ich und ich brauche kein Hörgerät, also ich auch nicht. Ich fliege weiter ohne Hörgerät, weil unsere Kopfhörer von Bose so gut sind. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich schwer höre oder dergleichen. Das ist für mich ein Problem, dass ein Amt sagt, du musst, ohne mich persönlich zu kennen, die Ärzte sagen, du brauchst kein Hörgerät und auch sonst ist alles in Ordnung, Sachen macht, Auflagen macht, die fast 1.000 Euro kosten. Ich musste ja auch noch die Flugstunde, mit der ich bin 1,5 Stunden geflogen, damit wir alle Sachen durch, also praktisch, eine VR identifizieren und alle diese Sachen.
Gab es eine Frage?
Ja, und die Frage ist, darf ein Amt sowas machen? Das heißt, darf ein Amt ein medizinisches Zeugnis von den Ohren, also meinetwegen auch von den Augen, einfach übergehen und sagen, du hast das einfach zu machen?
was heißt darf ein Amt? Das Amt entscheidet nach der Aktenlage, die es vom Flugmediziner bekommt. Also, dass es dann weitere Fachgutachten gibt oder fachliche Aussagen von anderen Medizinern, ist bei uns im Part Med so nicht vorgesehen, dass das irgendwie beachtet wird. Wenn ich mich dagegen wehren will, müsste ich natürlich das Ganze dann auch tatsächlich durchstreiten. Und also das Amt dazu verpflichten wollen, mir auf Grundlage von fachlichen Stellungnahmen von Nicht-Flugmedizinern mein Medical zu geben. Das wird nicht funktionieren. Darf das Amt? Unser Part Med gibt die Verfahren vor. Wenn ich meine, dass das Verfahren falsch gelaufen ist, muss ich das Ganze tatsächlich im sogenannten Primärrechtsschutz durchklagen. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich mich dann über die Amtshaftungsgrundsätze unterhalten, ob mir ein Schaden entstanden ist. Und da merkt man schon, ich habe vorher erzählt von den Verfahrensdauern, die wir da in Braunschweig haben, das ist Nonsens, das macht keinen Sinn, das macht für niemanden Sinn. Also ich habe genügend Anfragen von älteren Fluglehrerkollegen, die ein medizinisches Problem haben und sagen, okay, jetzt habe ich also diese Odyssee seit dreiviertel Jahr hinter mir und jetzt bekomme ich dann die und die Auflage mit Sicherheitspilot, weiß der Teufel, schieß mich, ich lasse es jetzt einfach, ich bin jetzt, was weiß ich, 70 und ich habe jetzt keine Lust mehr. Also da wird den Leuten tatsächlich, das ist so wie gesagt, das ist die normative Kraft des Faktischen. Ich bremse das Ganze aus und ob es das Amt darf oder nicht, man müsste es jetzt wirklich anhand der Akten, die das LBA vorliegen hatte, überprüfen. Das ist in Anführungsstrichen relativ müßig. Ich kann nur empfehlen, lästig zu sein dann und wirklich ständig nachzufragen. Auch wenn die Antwort kommt, bitte fragen Sie nicht nach, wir haben so wenig Personal, dann dauert es nur noch länger. Kann es nicht sein, ja. Also wir haben nach 75 VWGO haben wir eine Untätigkeitsfrist von 3 Monaten. Ja, also nach 3 Monaten könnte ich eine Untätigkeitsklage erheben. Warten wir noch ein bisschen zu, fragen wir noch 3-mal nach. Aber irgendwann muss man mit der Keule dann auch winken und sagen, Leute, jetzt müsst ihr mal in die Hufe kommen, das muss weitergehen.
Gibt's weitere Fragen? Ja, bitte.
Ich würde zum Schluss noch eine Sache sagen. Wenn irgendwas in eine Richtung läuft, was schief ist, empfehle ich meinen Kameraden immer, sofort eine Beschwerde einzureichen. Weil das ist das Einzige, wo im Moment das LBA darauf reagiert. Das ist, glaube ich, auch vom Ministerium vorgegeben, dass man dann bei einer Beschwerde sofort das versucht wird zu entscheiden. Das ist alles ein Problem, weil da werden medizinische und juristische Dinge miteinander verbunden und da gibt es noch keine vernünftige Lösung für. Danke.
Michael, aus eurer Erfahrung, Beschwerde einreichen, man hat ja dann immer so ein bisschen Angst, naja, dann sind die erst recht böse auf mich. Ist das so? Das müssen die aushalten. Ja.
Ja, ich bin kein Jurist. Ja, man muss halt abwägen, denke ich. Auf der einen Seite muss man einen gewissen Druck aufbauen, aber man soll es halt auch nicht überziehen und vielleicht halt auch so in der Gesamtsicht der Dinge. Wir haben halt jetzt einen gewissen Druck aufgebaut. Der ist beim LBA, denke ich, auch voll angekommen. Die tun sich damit nicht leicht. Wir haben da auch heute noch ein Gespräch geführt mal und wir hoffen, dass sich jetzt was tut. Also nur, wenn halt jetzt wieder nichts bei rauskommen sollte, dann kann man die Leute auch nicht mehr zurückhalten. Also ich denke, die haben halt jetzt mehr als nur einen Schuss über den Bug bekommen und sind sich dessen bewusst. Die Politik ist auch aufgewacht und hat halt auch Budgets mittlerweile eingeräumt, die es vorher nicht gab. Und jetzt müssen wir halt dann schauen, dass sich halt in den nächsten Wochen, Monaten doch da was tut. Und ich denke, es gibt eine Menge Grund für Zuversicht. Und hoffen wir mal, dass wir da nicht enttäuscht werden.
Das sind schöne Schlussworte. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke den drei Herren dafür, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank und allen noch eine schöne Messe. Danke sehr.
Das war der Fliegermagazin-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.